Wir hören heute zur Predigt einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Sie können mal sitzen bleiben, wenn ich jetzt aus der Bibel vorlese. Es ist ein etwas längerer Predigtext, aber zugleich auch ein sehr bekanntes und sehr zentrales Wort für uns in der Bibel. Es geht um Paulus, der ja vorher den Namen Saulus getragen hat. Apostelgeschichte 9. Saulus aber schnaubt noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, und er ging zum Hohenpriester in Jerusalem und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er die Anhänger des neuen Weges, damit sind die Christen gemeint, damit er die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort in Damaskus fände, gefesselt nach Jerusalem führen könnte. Als Saulus aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die die Gefährten von Saulus waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, da sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen, und er aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frag in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu Hananias: Geh nur hin, denn dieser Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf Saulus und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von den Augen des Saulus wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. So segne, Herr, dein Wort an uns. Amen. Es ist ja eine Geschichte, da wird ganz deutlich erzählt, wie das bei dem für uns so bekannten Paulus war, wie er zum Glauben gefunden hat. Viele kennen diese Erzählung, kennen diese Geschichte. Es ist sogar sprichwörtlich bei uns geworden in der deutschen Sprache, dass wir sagen, da wird einer vom Saulus zum Paulus. Und das meinen wir, wenn so eine tiefgreifende Veränderung zum Guten in ein Leben hineinkommt. Und in dem, was hier erzählt worden ist, was wir gerade gehört haben, da geht es um heilende, um verändernde Erfahrung. Es war damals bei mehreren Juden so, dass sie zwei Namen hatten von Kind auf. Wir kennen das ja auch, wenn bei uns Kinder geboren werden, haben sie ja oft ihren Namen, noch einen Patennamen dazu oder von der Patin. Und so hatte dieser Saulus, als er geboren wurde, auch zwei Namen. Einen jüdischen Saulus, der an den König, an den ersten König im Volk Israel erinnert, Saulus. Und er hatte einen lateinischen Namen, weil er ja auch im Römischen Reich lebte. Und dieser lateinische Name hieß Paulus. Nachdem er Christ geworden war, nannte er sich nur noch Paulus. Hier in dieser Geschichte hören wir noch seinen vorherigen Namen, Saulus. Dieser Saulus, ich habe es ja schon gesagt, dieser Name erinnert an den ersten König in Israel. Der war sehr groß, der Saul, der König damals, ein Kopf größer als alle, so heißt es in der Bibel. Und Paulus, der lateinische Name, heißt der Kleine, der Geringe. Also nachdem dieser Saulus Christ geworden war, wollte er sich nicht mehr mit diesem erhabenen Namen ansprechen lassen, sondern der Geringe. Später sagt er einmal, ich bin der Geringste geworden unter allen Aposteln, weil ich die Gemeinde Gottes, die Christen, verfolgt habe. Ich bin der Geringste geworden, aber ich durfte auch erleben, welche Gnade, welche große Gnade, welches großes Entgegenkommen, welches großes Aufrichten mir Gott geschenkt hat. Vom Saulus zum Paulus geworden. Ich denke, es ist so einigermaßen bekannt, zunächst einmal, als dieser Saulus noch ein junger Mann war, aufgewachsen ist er in Tarsus in der heutigen Türkei. Als junger Mann kam er dann nach Jerusalem und hat sich dort auch in einer Synagoge einem bekannten Rabbiner angeschlossen, Gamaliel, hat dort die Heilige Schrift gelernt und ganz eifrig gelernt. Und als dann der erste Christ in Jerusalem getötet wurde, das war Stephanus, als dieser erste Christ gesteinigt wurde, da saß der junge Saulus als junger Mann dabei, schaute zu bei dieser Tötung des ersten Christen. Und es heißt in der Bibel, und Saulus hatte Gefallen an dem Tod des Christen Stephanus. Und da hören wir schon etwas von seiner inneren Einstellung. Dieser Saulus war ganz davon überzeugt, dass es nur diesen einen Glauben gibt, so wie er ihn in der Heiligen Schrift, in der Tora kennengelernt hat. Und als dann die Christen kamen und gesagt haben, Jesus ist der Messias, er ist der Auferstandene, da hat es dieser Saulus als Irrlehre empfunden, als Abweichung vom richtigen Glauben. Und dann ist das oft so, wenn Menschen sich radikalisieren, so war das auch bei diesem Saulus. Er hat gesagt, die, die sich gegen den richtigen Glauben stellen, die müssen weg. Und dann hat er seinen Auftrag darin gesehen, die Christen zu verfolgen. Saulus wurde selbst zum Christenverfolger. Er hat mitgeholfen, dass Christen inhaftiert worden sind und er hat sogar mitgeholfen, dass Christen umgebracht worden sind. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. So fängt unser Kapitel an. Und bei diesem Wort Schnauben denken wir ja automatisch an irgendwelche starken Rosse oder Pferde, die da vor sich hinschnauben, wie so Kriegsrosse, wo man merkt, welche Emotion steckt da auch drin in diesem Saulus. Er schnaubte gegen die Christen. Und dann hat er sich die Erlaubnis geholt von den höchsten Leuten im jüdischen Rat, dass er nach Damaskus gehen kann und dass er dort die Erlaubnis hat, überall hineinzugehen in Damaskus, in die jüdischen Synagogen und herauszufinden, wo halten sich in dieser Stadt Damaskus Christen auf. Und er wollte sie einsperren, ins Gefängnis bringen und vielleicht wäre dann auch wieder jemand zum Tode verurteilt worden. Und dann wird er erzählt, als er vor Damaskus war, dann plötzlich ein Licht. Für ihn so ein Licht, dass es ihn umgeworfen hat. Es wird nicht genau erklärt, was er da gesehen hat, aber es war ein grelles Leuchten um ihn. Vom Himmel heißt es da, ein Leuchten vom Himmel wird schon angedeutet. Jetzt hat Gott etwas ihm zu sagen und begegnet ihm. Und da fällt dieser Saulus, vermutlich war er mit einem Pferd unterwegs, deswegen wird es auch immer so dargestellt, da fällt er vom hohen Ross herunter. Da fällt er auch von seiner Überheblichkeit, ich habe den rechten Glauben und die anderen nicht, herunter. Und als er am Boden ist, da hört er diese Stimme, die zu ihm spricht: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er merkt, dass jetzt Gott mit ihm redet. Deswegen antwortet dieser Saulus: Herr, das ist der Name für Gott, Kyrios, Herr, wer bist du? Und dann heißt es: Ich bin Jesus. Und da merkt er zum ersten Mal, dass sein Eifer für Gott eigentlich sich genau auf den falschen Weg begeben hat. Er verfolgt den, der ganz zu Gott gehört. Dieser Jesus ist mit Gott nicht zu trennen. Der Herr ist Jesus Christus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann stehe auf, geh in die Stadt Damaskus, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Jetzt fang an, Saulus, und hör ganz neu hin. Lass dir eine ganz neue Orientierung schenken, wie es bei dir weitergehen kann. Geh in diese Stadt und da wird man dir sagen, was du tun sollst. Hör weiter jetzt auf mein Wort. Und dann ist dieser Saulus erstmal 3 Tage lang blind. Er sieht nichts. Die anderen müssen ihn führen, weil seine Augen nichts mehr erkennen können. Und diese körperliche Blindheit ist in der Bibel auch ein Ausdruck dafür, wie blind er sich ereifert hat auf seinem Weg als Christenverfolger. Er ist blind geworden für die Liebe Gottes. Er ist blind geworden für die Wahrheit Gottes. Er ist blind geworden für die Gerechtigkeit Gottes. Dann wird weiter erzählt, dass da in dieser Stadt Damaskus ein Christ war, Hananias. Schon erstaunlich, dieser Christ Hananias, er betet und er merkt in seinem Gebet ganz deutlich diesen Auftrag Gottes: Such nach diesem Saulus, der jetzt blind in einer Wohnung hier ist, in Damaskus, und lege ihm die Hände auf und bete für ihn. Man muss das einmal so ein bisschen auch nachgehen lassen bei sich selbst, was das wohl heißt, wenn da einer einen Gegner hat, einen Feind hat, und er soll jetzt zu ihm hingehen und für ihn beten. Deswegen wehrt sich auch der Hananias und sagt erstmal in seinem Gebet: Das kann doch nicht sein, Herr. Ich weiß genau, dieser Saulus von Tarsus, der sucht uns, der sucht auch mich, damit er die Christen inhaftieren kann. Jetzt soll ich hingehen zu ihm und mich auch noch freiwillig ihm stellen. Aber er merkt in seinem Gebet, Gott drängt ihn: Geh hin. Ich habe mit diesem Saulus etwas ganz, ganz anderes vor. Und er ist mir begegnet. Hananias geht, wahrscheinlich mit wirklich viel Zittern, mit viel Angst. Aber er geht. Er geht, legt diesem Saulus die Hände auf, betet für ihn, dass er wieder sehend werde und dass Gottes Geist ihn erfüllt. Der Geist der Liebe, der Kraft, der Besonnenheit, dass Gottes Geist ihn erfüllt. Und dann fiel es wie Schuppen von den Augen des Saulus, er wurde wieder sehend, nicht nur körperlich. Er hat auch erkannt, wie Gott für ihn da ist in Jesus Christus. Er hat noch weiter Zeit gebraucht. Also wenn es immer heißt, vom Saulus zum Paulus werden, dann denken wir immer so daran, das war eine Blitzbekehrung von jetzt auf nachher, aber es war auch für diesen Saulus ein Weg. Er hat noch gebraucht. Er hat dann angefangen, anderen etwas weiter zu erzählen von Jesus Christus, auch in den Synagogen. Aber später wird auch gesagt, es hat noch ein paar Jahre gedauert, dass er erstmal für sich selbst auch innerlich diesen ganzen neuen Weg nachgehen konnte. Was für eine Geschichte, was für eine Erfahrung, die uns da weitergegeben wird in der Bibel. Es ist nicht nur Geschichte, nicht nur irgendeine Erzählung, sondern die Erfahrung eines Menschen mit Christus. Und wie kann Jesus Christus Menschen aufrichten? Wie kann er neues Licht hineingeben, da wo Leute sich verrannt haben in ihrer Blindheit, in ihrem falschen Eifer, in ihrer falschen Rechthaberei, wo sie sich gegen andere gestellt haben und über andere. Und wo sie auch von Gott nicht mehr viel erkennen. Wie kann Gott da aufrichten? Ich bin neulich einem ganz anderen Bericht begegnet. Und er hat mich so erinnert, dieser Bericht, an das, was wir gerade eben von Paulus gehört haben, dass ich mich entschieden habe, Ihnen das heute weiterzugeben in der Predigt. Wir haben in den letzten Tagen viel gehört von Pakistan, in den Nachrichten von der Flutkatastrophe dort. Das ist im Moment wirklich eine schwere Zeit für die Menschen dort in Pakistan, auch mit vielen Todesopfern. Ich erzähle jetzt von einem Mann aus Pakistan zu einer anderen Zeit vor ein paar Jahren, was da geschehen ist. Pakistan hat auch an manchen anderen Stellen wirklich große Belastungen. Ich habe erst diese Woche eine Mail bekommen. Da ging es darum, dass Unterschriften gesammelt werden gegen das Blasphemiegesetz in Pakistan. Es gibt in Pakistan ein Blasphemiegesetz, das heißt, jeder, der den islamischen Glauben irgendwie leugnet oder etwas Negatives gegen Mohammed sagt, der kann hart bestraft werden bis hin zur Todesstrafe in Pakistan. Und jetzt erzähle ich Ihnen von diesem Mann aus Pakistan. Sein Name darf er bis heute nicht deutlich sagen. Er wird jetzt einfach mal mit einem Decknamen Ahmed genannt. Ahmed, 1986 geboren, in Pakistan aufgewachsen. Sein Vater und sein Großvater waren Leiter der muslimischen Gemeinde im Dorf, sogenannte Imame. Und auch dieser Ahmed wird Imam. Er konnte mit 13 Jahren schon viele, man kann sogar sagen, den Großteil des Korans auf Arabisch auswendig. Und dann ist er Imam geworden, hat die muslimische Gemeinde angeleitet. Und er war in seinem islamischen Glauben in einer Prägung drin, nennt man Dschihadismus, dass er so ausgebildet wurde, dass klar war, gegen die Ungläubigen muss gekämpft werden. Er ging an eine Dschihad-Schule und er hat dort auch den Umgang mit Waffen gelernt. Gegen die Ungläubigen muss gekämpft werden. Und das hat er dann auch als Imam so in seiner Gemeinde weitergegeben. Wenn sich andere Menschen weigern, Muslime zu werden, oder wenn sie sich weigern, Steuern zu bezahlen an den muslimischen Staat, dann werfen wir ihnen Blasphemie vor gegen den Islam. Und das führt zu einem Urteil und im strengsten Fall zum Todesurteil. Er hat alles Mögliche eingehalten, was man als frommer Muslim einhält. 5 Gebetszeiten am Tag, das Fasten, alles, was dazugehört. Er galt anderen als Glaubensvorbild. Und er sagt selbst, ich lese einmal, ich hatte Angst vor dem Tod, weil ich wusste, dass ich sündhaft bin. Deshalb tat ich alles, um Allah zu gefallen. Dann wird er noch als junger Mann nach Europa ausgesandt. Er soll in Europa westliche Muslime lehren, auch ein Stück radikalisieren, um den Islam zu verbreiten. Er kommt nach Griechenland, gründet in Athen 2 Moscheen. Und dort in Athen verdient er sein Geld als Verkäufer in einem Bekleidungsgeschäft. Und die Geschäftsführer von diesem Bekleidungsgeschäft, ein Ehepaar, die sind orthodoxe Christen. Und der Ahmed fragt sie zuallererst, wenn ich hier arbeite bei euch, kann ich auch während der Arbeitszeit meine 5 Gebetszeiten am Tag halten? Und diese Christen, diese Geschäftsführer sagen, ja, du hast den Raum dafür, du kannst das tun. Sie begegnen ihm freundlich. Und das war der erste Punkt, bei dem Ahmed gemerkt hat, das irritiert mich. Er sagt, für mich waren Christen Ungläubige. Und der Koran forderte mich auf, sie zu töten. Und jetzt begegnen sie mir in einer ganz anderen Art. Ich dachte, alle Christen seien unmoralisch und unrein, aber ich wurde von ihnen auf Augenhöhe behandelt. Sie haben mich geliebt, während ich verurteilend auf sie herabschaute. Als er dort in Griechenland ist, erfährt er nach einer gewissen Zeit, dass seine Freunde in Pakistan ein ganzes christliches Dorf niedergebrannt haben. Und ihn befremdet jetzt diese Gewalt. Und dann erfährt er auch, dass in Pakistan eine katholische Christin, die auch bei uns recht bekannt geworden ist, Asia Bibi, dass sie verurteilt wurde zum Tode durch das Blasphemiegesetz. Und er sagt, jeder wusste, sagt Ahmed, jeder wusste, dass diese Anschuldigungen falsch waren. Ich hatte Mitleid mit dieser Christin und habe in meinem Koran und in den Überlieferungen nach einer Möglichkeit gesucht, der Christin zu vergeben, aber ich habe im Koran keine Vergebung gefunden. Er wendet sich vom Islam innerlich mehr und mehr ab. Und das merken auch diese beiden Geschäftsführer. Seine Chefin spricht ihn eines Tages an, geht's dir nicht gut, Ahmed? Und dann sagt er zu ihr, ich bitte euch, dich und deinen Mann, um Vergebung. Und sie fragt ihn, wofür? Und er antwortet, für meinen Hass. Ich habe nicht für euch, ich habe gegen euch gebetet. Und dann umarmt ihn diese Geschäftsführerin und sagt: Ahmed, für uns bist du wie ein eigener Sohn. Und wir vergeben dir. Und dann sagt sie noch etwas zu ihm, was für ihn ganz wichtig wurde. Dann sagt diese Geschäftsfrau zu Ahmed: Ahmed, such Gott im Gebet. Sie hält ihm keine Predigt, auch keine christliche Predigt. Sie sagt nur: Such Gott im Gebet. Und Ahmed sagt: Ich betete, Gott, ich weiß, dass es dich gibt, zeig mir, wo ich dich finde. Einige Wochen später hat Ahmed einen Traum. In diesem Traum, so sagt er, mir erschien ein Mann, hell, strahlend, rein und heilig, er nannte meinen Namen und sagte, geh in die Kirche. Das war sein Traum. Und daraufhin besucht Ahmed einen orthodoxen Gottesdienst in Griechenland, in Athen. Und als er vorne in der Kirche das große Kreuz sieht, da sieht er an diesem Kreuz den Mann, der ihm im Traum begegnet ist. Er wusste, es ist Jesus Christus für ihn. Und da sagte er, ich fragte, wie ich als Sünder zu einem heiligen Jesus kommen kann. Und dann sagte Jesus zu mir, das war so die Botschaft, die er in seinem Herzen gespürt hat, gib mir deine Sünde, ich vergebe dir. Da wusste ich im Herzen, dass dieser Mann Jesus Christus ist. Ahmed hat später seinen Dienst in Athen gekündigt, ist zurückgegangen in sein Heimatland Pakistan. Dort hat er wieder Angst bekommen vor den anderen, weil er wusste, wenn er jetzt seinen christlichen Glauben bekennt, dann hat das harte Konsequenzen für ihn. Er hat sich seiner Familie gefügt, er hat sogar wieder in der Moschee mitgearbeitet, als Imam, auch als Gemeindeleiter, hat aber gleichzeitig immer im Untergrund Kontakt zu Christen gehalten. Und das kam noch im selben Jahr raus. Seine Familienmitglieder haben ihn daraufhin verhört, haben ihn gefragt, Ahmed, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Und er antwortet, ich kann nur sagen, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und Jesus ist mein Retter. Und daraufhin haben sie ihn verprügelt, so dass er ins Krankenhaus gekommen ist. Er hat von da an getrennt von seiner Familie gelebt. Noch einige Monate später stoppt ihn ein fremder Mann auf der Straße, der hat ein Sturmgewehr im Anschlag in Pakistan. Er beschuldigt Ahmed als Verräter, als Abtrünnigen und er ruft Allahu Akbar. Und als er das gerufen hat, der Mann mit dem Sturmgewehr im Anschlag, da wusste Ahmed, jetzt sterbe ich. Und dann hatte das Gewehr Ladehemmungen und Ahmed ist davongelaufen. Er bekam noch eine Drohnachricht auf sein Handy, man ist auf dem Weg zu ihm, heute ist dein letzter Tag. Da verlässt Ahmed sein Zuhause, er schafft es, ins Ausland zu kommen, zunächst im Iran, dann in der Türkei, schließlich hier bei uns in Deutschland. Seine Familie in Pakistan hat inzwischen ein Begräbnis für ihn abgehalten, für sie ist er tot. Ahmed lebt bei uns in Frankfurt, er ist als Flüchtling 2013 anerkannt worden, er hat hier bei uns für sich selbst eine Online-Bibelschule mitgemacht, weil es ihm wichtig war, seinen christlichen Glauben auch an andere, die aus den Ländern kommen, die er kennt, weiterzugeben. Das tut er auch neben seiner Arbeit. Er will niemanden überreden. Er sagt selbst, wir wollen die Menschen lieben und für sie beten. Alles andere macht Gott. Mich hat diese Geschichte, dieser Bericht so erinnert an das, was wir von Paulus gehört haben. Deswegen wollte ich es Ihnen weitergeben. Wieder einer, der Christen verfolgt hat, zum Christusbekenner geworden ist. Wie Gott eingreifen kann. Und da, wo Menschen auf Gottes Wort hören, was im Leben auch heil werden kann und sich verändern kann. Das können wir mitnehmen, auch für uns aus dem heutigen Gottesdienst, für unseren Glauben. Amen.